Ja, einen gesegneten Sabbattag wünsche ich euch. Gesegneten Sabbat. Gesegneten Sabbat. Hört ihr mich? Wunderbar. Wir haben gestern mit einem Thema begonnen, das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Mit Jesus durch die Endzeit. Wir haben gestern den Angriff studiert. Wir haben gestern darüber gesprochen, was der Angriff ist, von wem der Angriff kommt und was die Strategien in diesem Angriff sind. Heute Morgen soll es darum gehen, wie wir sicher sein können im Sturm. Wer von euch möchte gern sicher sein im Sturm? Es gibt einige, die sich tatsächlich nicht melden. Wahrscheinlich. Ich möchte sicher sein im Sturm. Und wir haben gestern gesehen, es ist keine Selbstverständlichkeit, nur weil wir hier auf dem Platz sitzen, dass wir deswegen schon sicher sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich muss euch ehrlich sagen, dieses Thema ist das wichtigste Thema, das man überhaupt predigen kann. Deswegen habe ich ein bisschen Kniezittern. Ist euch das mal gegangen, dass ihr ein Thema auf dem Herzen habt, das so wichtig ist, dass ihr Angst habt, dass ihr es nicht so gut darstellen könnt, weil ihr wisst, es ist so wichtig, weil wisst ihr, es gibt kein anderes Thema, das so sehr unser Seelenheil berührt wie dieses Thema. Schon mal gehört, dass ein Thema nicht eine Erlösungsfrage ist, das ist keine Erlösungsfrage und das ist keine Erlösungsfrage und das ist keine Erlösungsfrage. Das Thema, das wir heute studieren, ist die Erlösungsfrage schlechthin. Aber dazu mehr in wenigen Minuten. Ich möchte euch bitten, ich weiß nicht, ob ihr das zur Gewohnheit habt oder auch nicht, dass wir uns noch einmal niederknien für ein Anfangsgebet, um in einer ganz besonderen Art und Weise Gott einzuladen in diesen Raum. Wem es möglich ist, würde ich einladen, mit mir niederzuknien. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen Dank sagen für diesen Sabbattag. Ich möchte dir von Herzen Dank sagen, dass wir so viele hier sein dürfen. Und wir alle sind gekommen, um von dir zu lernen. Wir möchten dein Wort aufschlagen. Wir möchten aus deinem Wort belehrt werden. Wir möchten überführt werden und zurechtgewiesen werden und erzogen in der Gerechtigkeit. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du in den kommenden Minuten sichtbar wirst in den Worten, die wir lesen, dass du uns deutlich vor Augen gemalt wirst. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, schenk du mir die richtigen Worte. Schenk du jedem Einzelnen, der zuhört, ein Herz, das offen ist für die Wahrheit, ein Geist, der klar denken kann. Gib, dass wir nicht abgelenkt werden durch irgendwelche Dinge, von innen oder von außen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass diese Botschaft eine besondere Erfahrung in unserem Leben markiert. Dass wir wirklich vorbereitet werden. Und dass wir wissen dürfen, dass wir in dir ganz sicher sind. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns segnest, dass du uns führst. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dieses Gebet erhörst, denn es ist in deinem Namen. Amen. Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen zu Sprüche 18, Vers 10. Sprüche 18, Vers 10 ist die Antwort auf unsere Frage und eigentlich bräuchte man nicht mehr als Sprüche 18, Vers 10, um zu wissen, um was es heute geht. Sprüche 18, Vers 10 sagt uns, der Name des Herrn ist ein was? Eine feste Burg, ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Die Bibel sagt, es gibt einen Ort, wo jeder von uns hinlaufen kann und dann in Sicherheit ist. Und das ist der Name des Herrn. Der Name des Herrn ist eine sichere Burg, ein fester Turm. Wenn du dorthin läufst und im Namen Gottes dich verbirgst, wir werden gleich sehen, was das bedeutet, dann bist du in Sicherheit. Das Geheimnis, sicher im Sturm ist, bist du in dieser festen Burg, bist du in diesem Turm, bist du im Namen des Herrn. Schaut mit mir in Offenbarung 7. in Offenbarung 7 und dort Vers 1 und die folgenden. In Offenbarung 7, 1 und die folgenden heißt es: Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Unser Thema ist sicher im Sturm. Liebe Freunde, liebe Geschwister, der Sturm kommt. Aber bevor der Sturm kommt, muss etwas geschehen und die Engel werden dargestellt, dass sie den Sturm, die Winde noch halten, festhalten, weil etwas noch nicht vollständig geschehen ist. In Vers 2 heißt es: Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer was zuzufügen? Schaden, das heißt, was bewirkt dieser Wind, der noch gehalten wird? Was bewirkt dieser Sturm, wenn er erst einmal losgelassen ist? Er bewirkt Schaden. Vers 3 sagt, und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Es gibt eine einzige Aktion, die Gott durchführen muss, um uns zu festigen, um uns sicher zu machen vor dem Sturm. Und das ist die Versiegelung an unseren Stirnen. Es ist nur diese eine Sache, wenn sie geschehen ist, wenn sie erfolgreich geschehen ist, dann kann Gott den Sturm loslassen, denn dann weiß er, dann sind wir sicher. Es ist keine Palette mit 27 Dingen, die wir alle zu erfüllen haben. Die einzige Aufgabe, die Gott notwendig sieht, ist, dass wir versiegelt sind an unseren Stirn. Das Geheimnis der Sicherheit im Sturm ist das Siegel an der Stirn. In Offenbarung 14, Vers 1, finden wir etwas Interessantes. Denn wenn wir diese beiden Dinge zusammennehmen, die wir bisher studiert haben, in Sprüche 18, Vers 10 und Offenbarung 7, Vers 1 bis 3, dann sehen wir jetzt die wunderbare Wahrheit hier in Offenbarung 14, Vers 1. Es heißt hier, und ich sah, und siehe, das Lamm stand wo? Auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die trugen was an ihren Stirn geschrieben? Was steht dort? Den Namen des Vaters, seines Vaters, den Namen Gottes, den Namen des Herrn an ihren Stirn. Was sagt Sprüche 18, Vers 10? Sprüche 18, Vers 10, der Name des Herrn ist was? Ein fester Turm, eine feste Burg, der Gerechte, der dorthin läuft, ist wo? In Sicherheit. Und hier wird der Name beschrieben als ein Siegel. Und Offenbarung 7 sagt, wer dieses Siegel trägt, der kann dann auch in den Stürmen der Endzeit, in den Stürmen der Trübsalzeit, in den Stürmen der Plagenzeit hindurchgehen. Die alles entscheidende Frage für uns ist, was ist das Siegel? Wie werde ich versiegelt? Und was hat das Siegel Gottes mit dem Namen Gottes zu tun? Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, nun ja, ich bin heute hier am Sabbat im Gottesdienst. Ich habe das Siegel. Ist das die Sicherheit? Das wollen wir gemeinsam studieren. Es heißt, wer zu der Burg läuft, wer sich dorthin begibt. Das Siegel Gottes wird beschrieben in der Offenbarung. Und ist die Offenbarung ein verschlossenes oder ein offenes Buch? Ein offenes Buch. Wer hat das Buch geöffnet? Und wo ist das offene Buch zu finden, wisst ihr das? Schaut mit mir in Offenbarung 10. Da geht es zwar nicht direkt um das Buch der Offenbarung, sondern um das Buch Daniel. Aber Daniel und Offenbarung sind im Wesentlichen Zwillinge. Und im Grunde genommen geht es hier eigentlich um alle Prophetie. In Offenbarung 10, Vers 8, dort heißt es in Offenbarung 10, Vers 8, und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals mit mir und sprach, geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Wessen, des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Gott spricht zu dem Johannes und sagt, geh und nimm dir das offene Büchlein, das ein Symbol hier ist für das Buch Daniel, für die geöffnete Prophetie, die verstanden werden kann. Das heißt, Gott fordert uns auf, dass wir die Prophetie, dass wir die Dinge der Endzeit, zum Beispiel das Siegel, studieren sollen. Aber wo ist die Antwort zu finden? bevor wir das Buch nehmen können, bevor wir es essen können, bevor wir die Prophetie verstehen können, müssen wir uns bewegen. Und wohin? Wohin müssen wir uns bewegen? Zu diesem Engel. Wer von euch weiß, wer dieser Engel in Offenbarung 10 ist? Wisst ihr warum? Schaut euch mal die Beschreibung in Offenbarung 10, Vers 1 an. Das heißt, und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Wenn ihr diese Charakteristiken studiert, in Offenbarung 1, in Daniel 10, an vielen anderen Stellen der Bibel, werdet ihr feststellen, dieser Engel ist Jesus. Hier ist ein sehr einfacher Punkt. Wir können die Prophetie nur verstehen, wenn wir persönlich zu Jesus gelaufen sind. Und wie viele außerhalb und innerhalb der Gemeinde studieren Daniel und Offenbarung, ohne zu Jesus zu laufen? Ja, sie kennen Jesus, sie wissen, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist, sie sagen nichts Falsches gegen Jesus, aber es ist ein Unterschied, ob ich an Jesus glaube oder ob ich zu Jesus laufe, mich ihm nahe. Du kannst die Offenbarung, du kannst das Siegel Gottes erst verstehen, wenn du wirklich umkehrst und ganz zu Jesus läufst. Denn nur in der Hand von Jesus ist die Prophetie geöffnet. Nur in der Hand von Jesus ist die Prophetie geöffnet. Denn unser Thema ist mit Jesus durch die Endzeit. Es reicht nicht zu wissen, was die Bibel sagt, wenn wir nicht bei Jesus sind. Schaut mit mir in Matthäus 11, Vers 28. In Matthäus 11 und dort Vers 28. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Die Bibel sagt, kommt her zu mir, wie viel? Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Gibt es hier jemanden unter uns, der heute mühselig und beladen hergekommen ist? Vielleicht sieht man es dir nicht an. Vielleicht ist deine Krawatte gut gebunden und dein Gesicht leuchtet, vielleicht nicht wie die Sonne, aber doch fast, und keiner vermutet es. Aber vielleicht ist tief innen deinem Herzen die Sache ganz anders. Liebe Freunde, liebe Geschwister, lasst uns nichts vormachen. Wie viele in unseren Gemeinden haben ein wunderbares Sabbatgesicht, aber tief innen in ihrem Herzen sind sie alles andere als nah bei Jesus. Ich habe einen sehr guten Freund und wir haben viel zusammengearbeitet und ich habe es nicht bemerkt, dass er seit Monaten in eine tiefe geistliche Depression und ein geistliches Tief gerutscht ist. Nicht mal seine Frau hat es gemerkt. Nach außen hat er Erfahrungen erzählt, wie Gott ihn geführt hat, war begeistert, hat Missionen gemacht, aber tief in seinem Herzen war er mühselig und beladen, bis an den Punkt, dass er keinen Ausweg mehr gesehen hat und es beinahe zu spät gewesen wäre. Liebe Geschwister, lasst uns nichts vormachen. Viele von uns sind tief in ihrem Herzen mühselig und beladen. Jesus sagt heute zu dir, egal wie deine Situation ist, seien es Geschwister in der Gemeinde, die dich gekränkt haben, seien es Familienangehörige, sei es die Arbeit, sei es der Stress, was auch immer, wenn du mühselig und beladen bist, kannst du heute zu Jesus kommen. Und er will dich erquicken. Das Wort erquicken ist ein altdeutsches Wort, das heißt lebendig machen. Er will dir neues Leben schenken und erst dann und nur dann kannst du wirklich verstehen, was das Siegel Gottes ist. Du kannst erst dann wirklich die Erfahrung machen, versiegelt zu sein und erst dann bist du wirklich in Sicherheit. Viele von uns glauben, sie sind sicher, weil sie die 28 Glaubenspunkte bejahen und weil sie sich treu gegen jede Irrlehre sträuben. Nicht wahr? Und es ist gut so, dass wir das tun. Aber Rechtgläubigkeit in der Theorie wird keinen Menschen durch die Krise tragen. Hochgezogene Augenbrauen, wenn jemand etwas Falsches sagt, werden noch niemanden durch die Krise tragen, obwohl es wichtig ist, dass wir auch gut prüfen, nicht wahr? Und nur das Gute behalten. was uns durch die Krise trägt, ist die wahre Versiegelung. Und die ist nur möglich zu verstehen, wenn wir wirklich mit unserem Herzen bei Jesus sind. Er sagt in Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt, lernt von mir. Wenn wir versiegelt werden wollen, dann müssen wir von Jesus lernen. Vielleicht hat sich einer von euch gefragt, Moment mal, warum müssen wir eigentlich versiegelt werden? Gibt es da mehrere Bedingungen, um gerettet zu werden? Lass es mich anders formulieren. Wie viele Bedingungen gibt es in der Bibel, um gerettet zu werden? Wie viele Bedingungen in der Bibel gibt es, ewiges Leben zu haben? Wer ist für eine? Wer ist für mehr? Die anderen sind unentschieden. Was sagt Johannes 3, Vers 16? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der glaubt, und das 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 auch noch erfüllt. Es gibt nur eine Bedingung. Aber wie können wir dann sagen, dass wir glauben und dann noch versiegelt werden müssen? Reicht es nicht aus zu glauben, ohne versiegelt zu sein? Ist die Versiegelung eine extra Bedingung? Wir wollen gemeinsam kurz studieren, was es bedeutet zu glauben. Denn wenn wir verstehen, was es bedeutet zu glauben, dann verstehen wir auch, was es bedeutet, versiegelt zu sein. Schaut mal mit mir in Römer 1, Vers 17. Und diese beiden nächsten Verse sind mir mit die wichtigsten geworden in den letzten Jahren, die ich so studiert habe. In Römer 1, Vers 17 steht. Römer 1, Vers 17, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben. Wir haben heute von der Gerechtigkeit aus Glauben gesprochen, nicht wahr? Und wir wissen, das Thema Gerechtigkeit aus Glauben ist das Thema. Ellen White sagt, es ist die dritte Engelsbotschaft in Wahrheit. Römer 1, Vers 17, denn es wird darin geoffenbart werden, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus was leben? Aus Glauben. Was haben wir gesagt? Der Gerechte läuft wohin? Der Gerechte läuft zu dieser festen Burg, zu dem Namen des Herrn. Und dann ist er in Sicherheit. Wann läuft man zu einer Burg? Wenn man in Gefahr ist, nicht wahr? Kennt ihr die Geschichte von den Zufluchtsstädten in der Bibel? In Josua und 5. Mose, wo davon berichtet wird, dass die Bibel, dass Gott 6 Städte, 6 im Ostjordanland und 6 im Westjordanland, 3 im Ostjordanland und 3 im Land Kanaan, 6 Städte ausgesondert hat, wo jeder, der verfolgt wurde, Sicherheit finden konnte in der Stadt, in der Burg. Der Gerechte wird leben, der kann nur leben, wenn er in der Burg ist. Und der Gerechte lebt aus Glauben. Jetzt schlag mit mir auf Matthäus 4, Vers 4. Wir wollen diese beiden Verse sehr genau miteinander analysieren oder vielmehr vergleichen. In Matthäus 4, Vers 4, Matthäus 4, Vers 4, die Bibel sagt, er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem was? Von einem jeglichen Wort, von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Fassen wir zusammen. Paulus sagt, der Mensch oder der Gerechte lebt aus was? Aus Glauben. Jesus sagt, der Mensch lebt aus jedem Wort. Also wie viele Arten gibt es zu glauben? Es gibt zwei Arten zu leben, oder? Einmal aus Glauben und einmal aus jedem Wort, oder? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, es gibt nur ein Leben, es gibt nur einen Weg und der besteht darin, dass das ein und dasselbe ist. Glaube bedeutet in der Bibel, wenn wir es vergleichen, Leben aus jedem Wort. Noch einmal, weil es so wichtig ist. Glauben bedeutet, ich lebe aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Die meisten von uns haben eine Vorstellung von Glaube ungefähr so, ich bin mir nicht ganz sicher oder ich kann zwar nicht nachprüfen, aber ich folge dem trotzdem einfach. oder ich halte es für wahr, nicht wahr? Ich halte die 28 Glaubenspunkte für wahr, deswegen glaube ich. Ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben bin. Ich verstehe das als eine intellektuelle Tatsache und deswegen glaube ich das. Aber der Punkt ist, Glaube heißt Leben aus jedem Wort. Nun, warum ist die Bibel so wichtig? Ja, die Bibel ist das Buch, in dem unsere Glaubenslehren zu finden sind, oder? Das ist meistens so, wie wir die Bibel sehen. Aber Jesus sagt, wir leben daraus. Jetzt schaut mal mit mir in Lukas 24, Vers 27. Lukas 24, Vers 27. Wir hatten ja gerade gelesen, Matthäus 11, dass wir zu ihm kommen sollen, zu Jesus, und von ihm lernen sollen. Richtig? Glaubt ihr, Jesus hatte den Charakter, der notwendig ist, um am Ende versiegelt zu werden? Uns wird gesagt, dass wir versiegelt werden, wenn wir den Charakter Jesu haben. Das heißt, wenn der Charakter durch den Glauben kommt, und Glaube bedeutet Leben aus jedem Wort, dann sollten wir wissen, wie hat Jesus aus jedem Wort gelebt? Mit anderen Worten, wie ist er mit der Bibel umgegangen? Wie hat er aus der Bibel gelebt? Denn durch seine Methode hat er einen Charakter entwickelt, von dem dann uns gesagt wird, dass mit diesem Charakter wir versiegelt werden können. Kommt her zu mir und lernt von mir. Lukas 24, Vers 27 sagt, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legt ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Ich nenne das das ABC des Bibelstudiums. So einfach, dass es jedes Kind sich merken kann. A wie Anfang. Jesus hat am Anfang angefangen. Wenn immer er ein Thema studiert hat, hat er nicht einfach wild Texte auseinandergenommen oder sich zusammengesetzt, sondern er hat von vorne begonnen. Jesus hat systematisch die Bibel studiert. Ich bin auf so viele Menschen mittlerweile gestoßen, in und außerhalb der Gemeinde, die behauptet haben, oh, ich habe das Thema studiert. Oh, ich habe da ganz viel Zeit investiert. Und was hast du gemacht? Ja, ich habe mir den Vers rausgenommen, den Vers, und dann habe ich viel im Internet gegoogelt. Wir werden heute Nachmittag noch viel mehr dazu hören. Jesus hat die Bibel systematisch studiert. Wir werden auch heute sehen noch, warum. Und zweitens, A wie Anfang, B wie die ganze Bibel, die ganze Schrift. Warum? Wenn du 99 Verse findest, die für deine Theorie sprechen, und du findest einen dagegen, was machst du? Ach, der eine, der kann vielleicht nicht wirklich wahr sein, oder? Nein, dann ist deine Theorie falsch. Es ist die ganze Schrift. Es sind alle Verse, die zusammengenommen werden müssen. William Miller, einer der wenigen Menschen, die wirklich gute Bibelauslegungsprinzipien gehabt haben, hat einmal eine folgende Sache gesagt. Finde alle Verse zu einem Thema, und wenn du sie alle in Harmonie bringen kannst, ohne Widerspruch, dann hast du die Wahrheit gefunden. Nicht vorher. Und C, A für Anfang, B für die ganze Bibel und C für, wofür steht C wahrscheinlich? Für Christus, genau. Denn alles, was wir lesen, muss mit Christus zusammenhängen. Und wenn du jemals auf eine ganz tolle Theorie kommst, in der Christus keine Rolle spielt, dann garantiere ich dir, dass diese Theorie nicht biblisch ist. Alle Texte im Alten Testament, alle Texte im Neuen Testament, alle Prophezeiungen, jedes Kapitel spricht direkt oder indirekt von Jesus. Eine der größten Aufgaben, die wir haben, ist, in allem, was wir studieren, Jesus zu suchen. Vielleicht ist das nicht spannend genug. Vielleicht liebst du es mehr, neue Dinge zu hören. Vielleicht sagst du auch, oh, das habe ich schon tausendmal gehört. Manchmal sind wir so wie die Athener. Wisst ihr, was die Bibel über die Athener sagt? Sie haben den ganzen Tag mit nichts anderem zugebracht, als etwas Neues zu hören oder zu sagen. Aber die Wahrheit ist, der Versiegelungsprozess hat nicht so sehr damit was zu tun, immer neues Licht, neue Dinge zu erkennen, die noch kein anderer gehört hat, sondern der Versiegelungsprozess hat mit etwas ganz anderem zu tun. Das werden wir jetzt gleich sehen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich ganz kurz einen Gedanken über die Bibel sagen. Wenn Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, wisst ihr, woraus er zitiert? Er zitiert aus seinem Lieblingsbuch, aus dem Buch 5. Mose. Kein anderes Buch hat er so oft zitiert wie 5. Mose. Und ich glaube, wir täten gut daran, mehr 5. Mose zu studieren. Wir werden gleich sehen, warum. Schaut mal mit mir in 5. Mose 8. in 5. Mose 8 und dort Vers 3. 5. Mose 8, Vers 3. Es heißt hier, und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem was? Mit dem Manna. Nun, Manna ist die griechische Form vom hebräischen Manhu. Dann wisst ihr, was Manhu auf Hebräisch heißt. Ganz genau, was ist das? Also die Idee ist, die Israeliten kommen aus dem Zelt, verschlafen, haben noch Schlaf in den Augen und was ist das? Manhu, haben sie wahrscheinlich ausgerufen. Und daher kommt das Wort Manna. Und jetzt heißt es weiter, dass weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das heißt, das Manna, das vom Himmel fiel, war ein Symbol für das Wort Gottes. Und ratet mal, warum Jesus dann sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Warum? Weil er, sagt uns Johannes 1, Vers 1, das Wort Gottes ist. Das Manna war ein Symbol für das Wort Gottes. Und was meint ihr, was passiert ist, wenn die Israeliten nicht tagtäglich das Manna gesammelt haben? Dann sind sie gestorben. An Hunger irgendwann. Es war das Manna, das sie am Leben erhielten. Und das Manna kam vom Himmel. Wie oft habt ihr es in eurem persönlichen Andachtsleben, früh morgens oder spät abends, dass ihr sagt, Manhu, was ist das? Geht es uns nicht manchmal so wie den Israeliten, die irgendwann gesagt haben, uns ekelt vor dieser Speise immer das Gleiche? Immer das Gleiche? Der Versiegelungsprozess, werden wir gleich noch mehr dazu sehen, hat viel damit zu tun, wie wir die Bibel verstehen und wie wir Glauben verstehen und wie wir persönlich aus der Bibel uns ernähren, aus dem Wort Gottes. Mit der Bibel meine ich nicht einfach nur die Buchstaben, wie sie hier stehen, sondern so wie Jesus sie studiert hat, indem er in allem, was dort steht, Christus gefunden hat, das Evangelium. Christus in der Bibel. Schaut mal mit mir etwas über das Manna an. In 4. Mose 11, übrigens, nebenbei gesagt, an welchem Tag fiel kein Manna? Ist interessant, dass viele von uns die ganze Woche lang nicht die Bibel studieren oder kaum und dann erwarten, am Sabbat mit viel Manna gefüttert zu werden? Könnte man drüber nachdenken. Am Sabbat bekommt man nur das, was man am Freitag vorbereitet hat. 4. Mose 11 und dort Vers 8. Und das Volk lief hin und her. Und sammelte und mahlte es in Handmühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es im Topf und machte Kuchen daraus und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Nun, Punkt 1 ist, und vielen ist das nie richtig klar geworden, habe ich gemerkt, das Manna war kein Brot im Sinne eines Brotleibes oder eines Brötchens, das vom Himmel gefallen ist. Es fielen keine ganzen Brötchen vom Himmel, sondern es fiel so dieser feine Staub, nicht wahr? Wisst ihr, was das bedeutet? Um sich zu ernähren, musste man sich ein bisschen anstrengen. Man musste hin und her laufen. Man musste es in Handmühlen mahlen, bis es endlich diese Kuchenform hatte. Habt ihr jemals das Gefühl gehabt beim Bibellesen, irgendwie ist alles ziemlich weit verstreut? Da muss ich von 1. Thessalonicher zu Römer gehen und dann wieder zur Offenbarung, dann zu 5. Mose. Warum steht in der Bibel nicht alles kompakt als Lehrpunkt so, Paragraph 1, Paragraph 2, Paragraph 3. Das Manna sollte symbolisieren, wie wir die Bibel studieren, um uns wirklich ernähren zu können, um in der Wüste zu überleben. Hin und her laufen, sammeln, es zusammenbringen, studieren, ja, zerstoßen sozusagen, ja, kauen, um dann einen Kuchen zu machen, der nach was schmeckt? Nach Ölkuchen. Ölkuchen. Wenn ihr das Wort hört, Ölkuchen, woran denkt ihr? Das heißt, man beißt in den Kuchen hinein und hat den Geschmack von Öl. Wenn wir wirklich die Bibel so studieren, wie uns gesagt worden ist, dass wir es tun sollen, was werden wir dann schmecken? Oh, es wird auch süß schmecken, nicht wahr? Wie Honig, sagt uns die Bibel auch, aber es wird auch schmecken nach Öl. Und wofür steht das Öl in der Bibel? Für den Heiligen Geist, das ist richtig. Wie gewinnt man Öl? Ganz kurzer Nebenpunkt, okay, Kamera auf. Wie gewinnt man Öl? Man muss Oliven pressen, richtig? Wisst ihr, was Olivenpresse auf Aramäisch heißt? Olivenpresse auf Aramäisch heißt Gethsemane. Warum? Weil Gethsemane war an welchem Berg gelegen? Am Ölberg. War da jemand in Gethsemane unter Druck geraten? Gab es da Druck in Gethsemane? Und was war es, was aus ihm herauskam, als er unter Druck geriet? Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das ist das Wesen des Heiligen Geistes. Öl, gepresstes Öl in der Bibel steht für diese Haltung des Heiligen Geistes, die er uns schenken möchte, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und wenn wir die Bibel so nehmen, wie sie uns gegeben ist, werden wir durch das Essen der Bibel diesen Heiligen Geist in unserem Leben verspüren. Viele Menschen glauben, der Heilige Geist kommt durch irgendwelche Rituale oder durch irgendwelche Veranstaltungen oder ist irgendetwas getrennt von der Bibel, nicht wahr? Wir haben diese Vorstellung, wir müssen die Bibel studieren, natürlich auch, damit wir wissen, was wir glauben. Aber dann müssen wir irgendwie auch noch mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und so richtig sicher ist sich keiner, wie das funktioniert, nicht wahr? Aber die Bibel sagt, das Öl kommt durch das Essen des Brotes. Es hat einen Geschmack wie Ölkuchen. Denn der Heilige Geist hat diese Menschen inspiriert. Und der Heilige Geist, werden wir gleich sehen, ist derjenige, der verantwortlich ist für die Versiegelung. Das Volk Israel war nicht immer so begeistert von diesem Brot. Im gleichen Kapitel, in Vers 5 heißt es, wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als Manna. Ich möchte euch mit euch einen Gedanken studieren, der sehr, sehr wichtig ist. Schaut mal mit mir in Judas 5. Judas 5. Da geht es eigentlich nur um den ersten Abschnitt, den ersten Teil des Verses. Judas sagt in Vers 5, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Ich will euch an etwas erinnern, obwohl ihr es schon wisst. Jetzt, wahrscheinlich seid ihr alles relativ gute Bibelstudenten. Ihr kennt viel aus der Bibel. Aber die Bibel sagt, dass wir uns erinnern sollen an das, was wir schon wissen. Jetzt, was für eine Logik ist das? Warum soll man sich an etwas erinnern, obwohl man es schon weiß? Schaut mal mit mir in 1. Korinther 15 und dort Vers 1 und 2. Haben wir den gleichen Gedanken. 1. Korinther 15, Vers 1 und 2. In 1. Korinther 15, Vers 1 und 2 steht, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Paulus sagt, ich erinnere euch an etwas, das ich euch verkündigt habe, das ihr angenommen habt, indem ihr auch feststeht und ihr werdet darin gerettet. Jetzt, was für ein Grund besteht darin, jemanden an etwas zu erinnern, was er gehört hat, was er angenommen hat und worin er fest gegründet ist? Vielleicht erinnern wir uns gegenseitig an Dinge, die wir leicht vergessen. Nicht wahr? Meine Frau erinnert mich zum Beispiel daran, dass ich immer trinken soll, weil ich so gern das Wasser trinken vergesse. Ja? Das ist uns geläufig. Wir erinnern Menschen daran, weil wir wissen, dass sie bestimmte Dinge vergessen. Aber warum sollen wir uns an Dinge erinnern, die wir gehört haben, die wir wissen, die wir angenommen haben und in denen wir auch fest gegründet sind? Hier ist der einfache Punkt. Wahrheit verändert uns nur dann, wenn wir über sie nachdenken. Denkt länger über diesen Punkt nach. Wahrheit verändert uns nur dann, wenn wir über sie nachdenken. Die Bibel sagt, durch Anschauen werden wir verändert. Wenn ich die 28 Glaubenspunkte auf meinem Schrank habe und sie alle unterschreibe, wie viel wird das meinen Charakter verändern? Gar nicht. Und ich kann der konservativste aller Konservativen sein. Es wird meinen Charakter nicht verändern. Aber wenn ich die gleichen 28 Glaubenspunkte, die gleichen biblischen Lehren ständig in meinem Kopf wiederhole, was passiert in meinem Gehirn? Die Wahrheit hat ständigen Zugang zu meinen Nervenbahnen. Und wisst ihr, das ist ein fundamentaler Unterschied. Viele von uns wissen die Wahrheit, aber denken nicht ständig darüber nach. Wisst ihr, was der David sagt? Ich sinne über dein Gesetz nach, Tag und Nacht. Der wird denken, das ist eine Übertreibung, ich war poetisches Mittel. Nein, 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 nein. Das ist der Mechanismus, der zur Versiegelung führt. Werden wir gleich noch sehen. Das Denken. Worin besteht der Angriff, haben wir gestern gesehen? Der Angriff, die Polemik geht um das Denken. Satan hat noch nicht mal das Problem damit, wenn wir alle biblischen Lehren anerkennen, solange wir nicht drüber nachdenken. Weil solange wir nicht drüber nachdenken, werden sie keinen Effekt auf unser Denken haben. Deswegen sagt der Korintherbrief, der Paulus zu Korinthern, ich will, dass ihr ständig drüber nachdenkt. Ich will euch immer und immer wieder daran erinnern. Hier ist ein einfaches Bild in der Bibel. Habt ihr euch jemals gefragt, warum die Bibel so viele Dinge wiederholt? Schon mal gefragt, warum Matthäus und Markus und Lukas im Wesentlichen dieselben Geschichten erzählen? Obwohl uns auch Johannes sagt, wenn alle Geschichten aufgeschrieben werden würden, dann würde die Welt die Bücher nicht fassen. Mit anderen Worten, es gäbe so viel mehr Geschichten zu erzählen. Warum erzählt dann Markus die gleichen Geschichten von Matthäus, wenn es da noch tausende von Geschichten gibt, die keiner kennt? Wäre es nicht viel spannender, noch die zu hören? Und noch andere Geschichten? Wäre doch viel spannender, oder? Das ist unsere menschliche Neugier. Aber die Bibel enthält uns so viele Geschichten vor, weil sie weiß, es hängt nicht davon ab, wie viel wir wissen, sondern ob wir das, was wir wissen, wirklich darüber nachdenken, wirklich kauen, damit der Heilige Geist, der hier durch die Bibel zu uns spricht, uns wirklich verändern kann. Deswegen berichten Könige und Chroniken die gleichen Geschichten. Deswegen berichtet Daniel immer wieder dieselben Prophezeiungen, nur von einer anderen Perspektive. Deswegen heißt das fünfte Buch Mose Deuteronomium, die Wiederholung des Gesetzes. Und deswegen hat Jesus das Buch so geschätzt, weil er wusste, wie der Versiegelungsprozess stattfindet. Der Versiegelungsprozess findet so statt, dass wir das, was wir wissen, immer wiederholen, damit es uns verändern kann. Deswegen hat Jesus das fünfte Buch Mose so geschätzt und es als sein Schwert genommen, als der Satan kam, nicht wahr? Da werden wir noch zu kommen, in Matthäus 4, das war ja ein geistlicher Schwertkampf, nicht wahr? Und das Schwert von Jesus war im 5. Mose. Die Wiederholung des Gesetzes. Das darüber nachdenken. Jetzt schaut mit mir gemeinsam in Petrus. Wir haben gesehen, Judas sagt das, Paulus sagt das, Petrus sagt das. Schaut mal mit mir in 2. Petrus 1, Vers 12 und 13. Zweite Petrus 1, Vers 12 und 13. Die Bibel sagt, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Habt ihr schon den Ruf gehört, Erweckung und Reformation? Plötzlich sind alle begeistert von Erweckung und Reformation. Nur die Frage ist, keiner weiß so richtig, was Erweckung und Reformation ist. Die Bibel sagt, Erweckung findet statt, indem wir was tun. Uns erinnern. Erweckung und Reformation ist nicht, wenn ich plötzlich ganz neue Theorien aufbringe. Erweckung und Reformation ist nicht, wenn alle begeistert durch die Gegend rennen und hüpfen. Erweckung und Reformation ist, wenn wir uns an die alten Wahrheiten wieder vollständig erinnern. Das ist die Erweckung. Vers 15, ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Wir schlagen nur eine Seite um. In Vers 3, Kapitel 3, Vers 1. Und da seht ihr diesen Gedanken, ihr könnt ihn immer und immer wieder finden. In 2. Petrus 3, Vers 1. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um euch durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Denn wisst ihr was? Wir sind ziemlich vergesslich, oder? Ich weiß aus meinem Leben, vielleicht bist du auch so ehrlich, dass wir so oft nah bei Jesus sind, Dinge erkennen und sie dann wieder vergessen, oder? Unser Problem ist nicht, dass wir nicht alles wissen. Unser Problem ist das, dass wir das, was wir wissen, wieder vergessen. Und deswegen ist der Prozess, der uns versiegeln möchte, der Prozess, dass wir uns stetig daran erinnern. dass die Wahrheit ständig in unserem Denken ist. Denn wenn die Wahrheit in unserem Denken ist, hat die Polemik des Satans keine Chance. Und das ist die Sicherheit, das ist die feste Burg. Wenn wir in der Burg, im Namen des Herrn, sind. Dazu gleich noch mehr. Schaut mal mit mir in 5. Mose 6, Vers 2. Aus diesem berühmten Buch, dass die Wiederholung des Gesetzes ist. Ab Vers 4. 5. Mose 6, ab Vers 4. Die Bibel sagt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du wo tragen? Auf deinem Herzen. Wofür steht das Herz nochmal? Für die Gesinnung und Gedanken. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Mit anderen Worten, früh am Morgen, spät am Abend, zu Hause, auf der Arbeit. Und jetzt wisst ihr, was das Problem ist. Das Problem ist nicht, dass irgendjemand irgendetwas noch nicht theologisch begriffen hat. Das eigentliche Problem in unserem Leben, was uns an der Versiegelung immer noch so ein bisschen hindert, ist, dass wir zu selten über das nachdenken, was wir schon wissen, was die Bibel uns sagt. Und jetzt schaut auf, in Vers 8. Und du sollst sie zum was machen? Zum Zeichen auf deiner Hand binden und sie sollen dir ein was sein? Ein Erinnerungszeichen. Über den Augen sein. Was ist über den Augen? Die Stirn. Das Siegel Gottes ist ein Erinnerungszeichen. Und ratet mal, welches der vier Gebote mit Erinnerung zu tun hat. Gedenke. Und Gedenke ist nicht einfach nur, ja, erinnere dich mal dran. In diesem Wort Gedenke steckt im Prinzip der gesamte Versiegelungsmechanismus drin. Gedenke, erinnere dich, dieser Tag, an dem wir heute uns hier versammeln, ist der Tag, den Gott in einer besonderen Art und Weise ausgesondert hat, damit wir uns immer wieder an die Wahrheiten, in denen wir fest gegründet sind, erinnern, damit sie den größtmöglichen Einfluss auf unser Denken haben. Erinnere dich. Gedenke. Sie sollen dir ein Erinnerungszeichen sein über den Augen. Übrigens, Vers 9, und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und deine Tore schreiben, also auch öffentlich bekennen, nicht wahr? Jetzt schaut mal mit mir in Jesaja 8, Vers 16. Wir wollen diesem Gedanken der Versiegelung ein bisschen nachgehen. In Jesaja 8 und dort Vers 16. Jesaja 8, Vers 16, die Bibel sagt, binde das Zeugnis zusammen und versiegle was? Versiegle die Offenbarung oder das Gesetz in meinen Jüngern. Das heißt, wo allein kann es zu einer Versiegelung kommen? Wo allein? Bei welchen Menschen? Bei Jüngern. Und wer sind Jünger? Jünger folgen ihrem Meister. Nur wenn wir Jesus folgen, können wir versiegelt werden. Nur wenn wir ihm folgen. Ja, und wie folgen wir denn Jesus? Wir folgen ihm Schritt für Schritt durch die Bibel. Denn egal, wo wir hingehen, können wir ihn finden in der Bibel. Schritt für Schritt. Nur in den Jüngern wird das Gesetz versiegelt. Jetzt schaut mit mir in Hesekiel 9. Hesekiel 9 und dort Vers 4. Ihr kennt es wahrscheinlich. Hesekiel 9, Vers 4. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mach ein was? Ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Fassen wir zusammen. Das Siegel bekommen diejenigen, die aus jedem Wort leben. Das Siegel bekommen diejenigen, die Jesus nachfolgen, wohin er auch geht. Das Siegel bekommen diejenigen, die über die Sünden traurig sind. Es gibt einen Unterschied zwischen traurig sein über Sünden und mit kaltem Blick den Sünder verdammen, nicht wahr? Das ist ein wichtiger Unterschied. Könnt ihr euch erinnern, was wir gestern über Gott gesagt haben, als er über Luzifer das Klagelied gesungen hat? Versiegelt werden diejenigen, die seufzen und jammern über die Gräuel. Jetzt lasst uns noch einmal darüber nachdenken. Wir haben gesagt in Offenbarung, dass das Siegel Gottes beschrieben ist als der Name des Herrn. Gibt es irgendwo in der, bevor wir das fangen, was bedeutet in der Bibel der Name? Wofür steht der Name? Das Wesen, genau. Oder anders ausgedrückt, der Charakter, nicht wahr? Zum Beispiel Michael drückt seinen Charakter aus, der so ist wie Gott, ja? Oder Immanuel, Gott mit uns. Namen drücken den Charakter aus. Wo in der Bibel wird der Charakter Gottes an einer Stirn beschrieben? Wisst ihr das? Kennt ihr eine Stelle? Wo der Charakter Gottes an einer Stirn beschrieben wird. Ganz genau. In 2. Mose 28. In 2. Mose 28 und dort Vers 36 sagt die Bibel, du sollst auch ein Stirnblatt aus reinem Gold anfertigen und in was eintragen? In Siegelgravur eingravieren, heilig dem Herrn. Das ist das Siegel Gottes, heilig dem Herrn. Und übrigens, aus welchem Metall sollte das Siegel gemacht werden hier, die Gravur? Aus Gold. Und wisst ihr, wofür Gold in der Bibel steht? Gold steht für Glauben. 1. Petrus 1, Vers 7. Das, Ellen White sagt auch über Laodicea, dass das Gold, das sie kaufen sollen, die Liebe ist, nicht wahr? Die Liebe, die, der Glaube, der in der Liebe wirksam ist. Der Glaube. Das Gold. Leben aus jedem Wort. Wenn wir aus jedem Wort leben und die Heiligkeit Gottes erkennen und die Heiligkeit Gottes in unserem Denken immer mehr Gestalt gewinnt, dann ist das dieser Prozess, der zur Versiegelung führt. Jetzt, wie genau passiert das? Schlag mit mir in Sprüche auf. Wir haben ja gesehen, wir sollen das Gesetz Gottes tragen auf dem Herzen, richtig? Schaut mit mir in Sprüche 3. Und dort Vers 3. Sprüche 3 und dort Vers 3. Ach, wir können Vers 1 lesen, das ist so wunderbar. Vers 1. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Ab den Gedanken, dass wir uns erinnern sollen, nicht wahr? Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals und schreibe sie auf die was? Auf die Tafeln deines Herzens. Jetzt, wie kommen die Gebote auf die Tafeln meines Herzens? Wir wissen, das Herz steht für die Gedanken. Wie kommen die 10 Gebote auf die Tafeln meiner Gedanken? Denn da müssen sie hin. Wie kommen sie dahin? Wie kommen sie dahin? Okay, ja. Noch ein anderer Vorschlag? Auf die Tafeln des Herzens. Habt ihr irgendeine Assoziation mit Gesetz und Tafeln? Die 10 Gebote. Die 10 Gebote wurden auch auf Tafeln geschrieben. Womit wurden sie auf die Tafeln geschrieben? Mit dem Finger Gottes. Schaut mit mir in Matthäus 12. Matthäus 12 und dort Vers 20. Den brauchen wir zuerst. In Lukas 11, Vers 20, dort heißt es, wenn ich aber die Dämonen durch den was austreibe? Durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Vergleicht mal diesen Vers, Lukas 11, 20, mit Matthäus 12 jetzt, Vers 28. Matthäus 12, Vers 28. Matthäus 12, Vers 28. Wenn ich aber die Dämonen durch den was austreibe? Durch den? Nicht den Finger Gottes, sondern durch den? Durch den Geist Gottes. Jesus sagt in Lukas 11, dass er die Dämonen ausgetrieben hat durch den Finger Gottes. Und in Matthäus 12 sagt er, dass er sie ausgetrieben hat durch den Geist Gottes. Der Finger Gottes ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Jetzt, wenn der Finger Gottes die Gesetze in die Steintafeln geschrieben hat, ratet, wer wird wohl die Gesetze Gottes in unsere Herzenstafeln schreiben? Der Heilige Geist. Das heißt, der Versiegelungsprozess besteht darin, dass der Heilige Geist Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, die 10 Gebote in unser Denken schreibt. Schlag mit mir auf in Römer 5, Vers 5. Römer 5 und dort Vers 5. Römer 5, Vers 5 sagt, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere was? Und unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn ihr gestern da gewesen seid, wisst ihr, was die Liebe Gottes ist. Was ist die Liebe Gottes? Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, Römer 13, Vers 10. Die Liebe Gottes, die Erfüllung des Gesetzes wird ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wird. Und wie erleben wir den Heiligen Geist in unserem Leben? Leben aus jedem Wort, denn es schmeckt wie Ölkuchen. Der Heilige Geist möchte in unserem Herzen dafür wirken, dass wir Gottes Gesetze halten können. Schaut mit mir in Jesaja, Verzeihung, in Hesekiel 36. Hesekiel 36. Und dort Vers 26 und 27. Hesekiel 36, Vers 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ihr habt genau den gleichen Gedanken anders ausgedrückt. Es ist der Heilige Geist, der in uns es bewirkt, dass wir die Gesetze Gottes halten können. Und das ist es, wenn es heißt, dass das Gesetz versiegelt wird in seinen Jüngern. Die Versiegelung bedeutet, dass durch das ständige Nachdenken über das Gesetz, über das Wort Gottes, der Heilige Geist, weil er ständig zu unserem Denken sprechen kann, in der Lage ist, Stück für Stück das Gesetz zu schreiben und uns immer mehr umzuwandeln, dass wir fähig werden, das Gesetz zu halten. Seht ihr den Prozess? Seht ihr diesen einfachen Mechanismus? Nur wenn wir den Heiligen Geist erlauben, zu uns zu sprechen, kann er schreiben, nicht wahr? Nur wenn wir ihn ständig zu uns den Kontakt herstellen, durch das Lesen der Bibel und natürlich auch durch das Gebet, das wir nicht vernachlässigen wollen, kann der Heilige Geist zu uns sprechen. Aber wenn wir glauben, wir sind gute Adventisten, aber wir brauchen nicht mehr als vielleicht 10 Minuten am Morgen unsere Morgenandacht machen und dann vergessen wir Gott und tun den ganzen Tag nicht an ihn denken, wie soll der Heilige Geist uns versiegeln? Das Siegel Gottes ist nicht ein Zeitpunkt, wo Gott sich irgendwann mal denkt, okay, jetzt möchte ich wiederkommen, jetzt nehme ich mir alle, die in der 7-Tags-Adventistischen Gemeinde sind und drücke ihnen einen Stempel auf, so, jetzt seid ihr plötzlich heilig. Das ist nicht der Fall. Ihr wisst, das Siegel ist das, was auf ein Dokument am Ende gesetzt wird, nicht wahr? Aber das Dokument muss vorher geschrieben werden. Wenn das Dokument nicht geschrieben ist, kann man es nicht versiegeln. Niemand unterschreibt einen Vertrag, der halb fertig ist. Das Dokument muss geschrieben werden, damit Gott seinen Stempel draufsetzen kann. Aber der Heilige Geist kann nur zu unserem Herzen sprechen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Und deswegen sagt die Bibel, ich will euch daran erinnern, obwohl ihr schon wisst, erinnert euch daran, gedenkt, erinnert, ich will über dein Gesetz nachsinnen, Tag und Nacht. Und das ist der Grund, warum der Satan uns beschießt mit allen möglichen Dingen, damit wir alles Mögliche tun, nur nicht über Gottes Gesetz nachdenken, weil er weiß, dass er kennt den Mechanismus. Er kennt den Mechanismus. Und übrigens nebenbei gesagt, wenn ihr das verstanden habt, versteht ihr auch die ganze Bedeutung von 1888. Denn das, was 1888 gepredigt worden ist, war überhaupt nichts Neues. Habt ihr es gewusst? Ellen White sagt, dass was 1888 von Jones und Wagner gepredigt worden ist, das hat sie seit 40 Jahren verkündigt. Was war der Punkt? Es war vergessen worden. Und wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, und sie gibt uns ja den Hinweis, dass dort der Spätregen begonnen hatte zu fallen, dann bewirkt er immer, dass wir uns an das erinnern, was eigentlich schon mal da gewesen ist. Und das ist der Grund, warum Gott auch schon früher kommen können. Denn diese Punkte waren schon mal bekannt gewesen. Sie sind vergessen worden. Das ist der Prozess. Die Erinnerung an das, was schon einmal gewesen ist. Und wenn ihr diesen Punkt versteht, dass es der Heilige Geist ist, das Wort Gottes, das uns fähig macht, die Gebote Gottes zu halten, dann werdet ihr niemals in Gefahr laufen, das als Werksgerechtigkeit zu bezeichnen. Denn es ist Gottes Werk. Wisst ihr, die Frage ist nicht so sehr, kann ich das schaffen oder kann ich das nicht schaffen? Bei dem Gedanken, die Gebote Gottes wirklich zu halten, kriegen viele einen Frust, weil sie sagen, das kann ich nicht schaffen. Ganz genau, das kannst du nicht schaffen, aber du sollst es auch nicht schaffen. Christus in dir soll es schaffen. Aber Christus in dir kann nur wirken, wenn du ständigen Kontakt zu Christus hast. Und wie hast du ständigen Kontakt zu Christus? Indem du ständig über ihn und sein Wort nachdenkst. Jetzt, wir wollen langsam zum Ende kommen, ich möchte euch einen ganz interessanten Punkt zeigen. Schaut mal mit mir in 5. Mose 30. Übrigens, wenn euch jemand sagt, man kann die Gebote Gottes nicht wirklich halten, nach allem, was wir gestern und heute studiert haben, und wenn er sonst alles andere immer die Wahrheit sagt, aber an diesem Punkt sagt, es ist nicht möglich, was hört ihr? 5. Mose 30, Vers 11 bis 14. Das ist so ein wunderbares Buch. Wenn ihr das noch nie studiert habt, studiert 5. Mose. Ich sage euch, es ist so ein gewaltiger Schatz. 5. Mose 30, ab Vers 11. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern das Wort ist wo? Sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, so dass du es tun kannst. Es ist möglich. Die Möglichkeit, das Gesetz zu halten, ist viel einfacher, als wir glauben. Jesus sagt, meine Last ist leicht. Gott sagt in 1. Johannes 5, die Gebote Gottes halten ist leicht. Wenn wir den Mechanismus verstehen, wenn wir verstehen, wie der Heilige Geist arbeitet und was von uns gefordert wird. Von uns wird nicht gefordert, uns zu bemühen und eigene Werke zu tun und irgendwie Gott gnädig zu stimmen. Und von uns wird erwartet, uns ständig dem Heiligen Geist auszusetzen. Nun, wir können nicht 8 Stunden am Tag die Bibel lesen, aber wir können die Bibel lesen und den Rest des Tages drüber nachdenken, oder? Das können wir schon. Wir können in all den Gedanken, die wir haben, in all den Worten, die wir sagen, beim Wort Gottes bleiben. Und weil wir das nicht tun, deswegen macht unsere Charakterentwicklung so wenig Fortschritte oftmals. Das ist ein so einfaches und so fundamentales Problem. Wisst ihr, was die größte Garantie ist, dass wir das Gesetz Gottes halten können? Jesus, ganz genau. Wisst ihr, wie die 10 Gebote anfangen? Wer kann mir den Anfang der 10 Gebote sagen? Die 10 Gebote fangen nicht an mit Ich bin der Herr. Wenn ihr das immer geglaubt habt, sie fangen nicht damit an. Was steht in Vers 1 von 2. Mose 20? Wisst ihr das, was in Vers 1 steht? Ihr habt Vers 2 zitiert, ne? Weil das ist so. Vers 1 sagt, und Gott redete alle diese Worte und sprach. Wir lesen noch rüber und sagen, was für eine langweilige Einleitung, braucht man nicht wahr? Weil klar, Gott hat geredet. Nein, Vers 1 sagt, Gott redete alle diese Worte und sprach. In einem Satz kommt dreimal die Idee von Gottes Wort vor. Gott redete alle diese Worte und sprach. Warum? Was lernen wir über das Wort Gottes im 1. Kapitel der Bibel? Gott sprach, es werde Licht. Und es war Licht. Gott sprach, es seien Sterne am Himmel. Und es waren Sterne am Himmel. Gott sprach, es teile sich das Wasser von der Erde. Und es geschah so. Gott sagt, du sollst nicht töten. Und wenn wir dem Wort Gottes es erlauben, dann ist das Wort Gottes genauso stark wie bei der Schöpfung. Das ist das gleiche Wort. Wenn Gott sagt, du wirst nicht töten oder du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren, dann hat er genau die gleiche Kraft, es zu tun. Nur der Unterschied ist, dass die Erde damals keinen freien Willen hatte, um sich dafür zu entscheiden, das zuzulassen. Aber wir haben den freien Willen, es uns zu entscheiden. Und wenn wir es zulassen, so wie die Erde das damals zugelassen hat, dann wird er genauso schöpferisch handeln. Und als er fertig war mit der Schöpfung, hat er was getan? Er hat die Schöpfung versiegelt mit dem Sabbat. Erinnere dich. Das ist der Versiegelungsprozess. Das Wort Gottes soll in unser Herz kommen, eine Neuschöpfung machen. Wenn wir es erlauben, wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen, wird es uns verändern. Und das wird dazu führen, dass Gott der Anfänger und der Vollender sein wird. Und hütet euch vor denjenigen, die sagen, dass er der Anfänger ist, aber nicht wirklich vollenden will. Hütet euch vor denjenigen, die sagen, er will nicht wirklich vollenden, da hat er kein Interesse daran. Gott hat immer ein Interesse, dass der Weg auch zum Ziel führt. Der Weg ist nicht das Ziel, der Weg ist der Weg. Das Ziel ist das Ziel. Schaut mit mir noch einmal in 2. Mose 20 und dort Vers 19. Verzeihung, Vers 20. 2. Mose 20 und dort Vers 20. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die was vor Augen euch sei? Die Furcht vor ihm, damit ihr nicht sündigt. Wisst ihr, dieser Vers ist sehr witzig, eine gewisse Art und Weise. Mose sagt, fürchtet euch nicht. Alles, was ich möchte, ist, dass ihr Gott fürchtet. Das ist ein Unterschied, ob ich mich vor Gott fürchte oder ob ich Gott fürchte. Denn wisst ihr, das Wort Gottesfurcht ist sehr missverständlich. Wann immer man fragt, was bedeutet Gottesfurcht, hört man sowas wie, naja, Ehrfurcht, nicht wahr? Mit einer Krawatte im Gottesdienst sitzen, Mucksmäuschen still und schön ordentlich. Was alles gut und wichtig und schön ist. Aber Gottesfurcht wird in der Bibel genau beschrieben. Schaut mal mit mir in Sprüche 8, Vers 13. Und das ist das ganze Ziel dort am Berg Sinai gewesen. Sprüche 8, Vers 13. Sprüche 8, Vers 13. Die Bibel sagt in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet was? Das Böse zu hassen. Glaubt ihr, es ist ein Unterschied, ob ich das Böse nicht tue, weil man es mir verboten hat und mir die 28 Glaubenspunkte sagen, ich sollte es nicht tun? Ich würde ja so gerne, aber ich darf ja nicht mehr in den Himmel kommen. Oder ob ich einen Hass dagegen entwickelt habe, den mir Gott geschenkt hat. Eine Feindschaft. Das Böse zu hassen. Weil wenn Menschen dazu kommen, dass sie das Böse hassen, wenn sie seufzen über die Gräuel, die geschehen, dann kann Gott sie auch sicher in den Himmel nehmen. Weil er weiß, dann ist der Himmel sicher. Solange die Menschen es nur nicht tun, weil Gott es ihnen irgendwie verboten hat, aber sie es eigentlich tun würden, wenn es Gott nicht verboten hätte, aber sie machen es halt, weil sie gehorsam sein wollen, den Regeln entsprechend, solange sind sie keine wirklich sicheren Himmelskandidaten. Und deswegen ist das ewige Evangelium, beginnt es mit einem Wort, nämlich mit fürchtet Gott. Es ist ganz bewusst gewählt. Weil das ist der entscheidende Zielpunkt des ganzen Evangeliums. Dass wir durch die ständige Beschäftigung mit dem Wort Gottes einen Charakter entwickeln, der das Böse nicht nur nicht tut, sondern hasst. Warum? Weil Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit, das Böse hasst. Christus liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Je mehr Christus in mir Gestalt gewinnt, desto mehr werde ich den Sünder lieben und die Sünde hassen. Meistens lieben wir die Sünde und hassen den Sünder, oder? Aber Christus in mir ist dieses Geheimnis. Und je mehr wir die Bibel lesen, je mehr wir darüber nachdenken, je mehr wir erlauben, dem Heiligen Geist zu uns zu sprechen, desto mehr kann er in uns Gestalt gewinnen. Bis die Frucht reift, wie wir heute gesagt haben, nicht wahr? Und wenn die Frucht es zulässt, was wird kommen? Die Sichel kommt und Jesus kommt wieder. Glaubt ihr, es ist ein schwerer Prozess, versiegelt zu werden? Das ist ein schwerer Kampf. Der einzige Kampf, den es gibt, zu kämpfen, ist der Kampf gegen das eigene Ich. dass vielleicht andere Dinge tun möchte, dass Knoblauch und Fisch und Melonen essen will statt Manna, nicht wahr? Das ist der Kampf auf den Fisch und auf den Knoblauch und die Melonen zu verzichten und sich an dem Manna zu erfreuen. Aber wenn wir das tun, und das ist leicht, ist nicht besonders schwer eigentlich, wir müssen das Manna nicht produzieren, es liegt schon da, wir müssen es nur nehmen. Dann werden wir versiegelt werden und wir werden sicher sein. Sicher in Christus. Lasst uns zum Abschluss Matthäus 4 aufschlagen. Oder fast zum Abschluss. Matthäus 4. Wir wollen nicht alles lesen, ihr kennt die Geschichte. Ihr wisst, es kommt hier zu einem Kampf zwischen Christus und Satan. Und Offenbarung 3, Vers 21 sagt, wer überwindet, wie ich überwunden habe. Und wenn ihr wissen wollt, wie Jesus überwunden hat, dann ist Matthäus 4 ein gutes Kapitel zu studieren. Denn hier wird er mit Versuchungen attackiert, mit denen auch wir attackiert werden. Und wie hat er überwunden? Es steht geschrieben. Aus welchem Buch hat er zitiert? Aus dem 5. Buch Mose, wo das Gesetz wiederholt wird. Mit dem Gedanken, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem jeden Wort. Und wisst ihr, wenn ihr das Parallelkapitel aufschlagt, lasst euren Finger in Matthäus 4 und dann zu Markus geht, in der Verzeihung zu Lukas 4, da steht ein unglaublicher Satz. Ein unglaublicher Satz in Lukas 4 und dort Vers 13. Dort steht Lukas 4, Vers 13, und nachdem der Teufel wie viel Versuchung vollendet hat? Wie viel? Alle. Mit anderen Worten, nach diesen drei Versuchungen hatte der Satan kein Ass mehr im Ärmel. Jesus konnte allein mit dem Wort Gottes, das er übrigens nicht neben sich hatte, höchstwahrscheinlich, sondern hier, konnte er alle Versuchungen des geschicktesten aller Dämonen, nämlich Satan, widerstehen. Und zwar nicht in seiner göttlichen Kraft, sondern in seiner menschlichen Kraft. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Schaut mit mir in Römer 16, Vers 20. Auf der Zielgeraden sind wir. Römer 16, Vers 20. Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das, was Christus für uns getan hat, das möchte Christus auch in uns tun. Schaut den Vers genau an. Es steht nicht, dass wir einfach den Satan zermalmen werden, sondern Gott wird es unter unseren Füßen tun. Es ist Gottes Kraft, aber unser Fuß. Es ist nicht unsere Beinkraft, es ist Gottes Kraft, aber unser Fuß. In unserem Leben, aber durch Gottes Kraft, wird der Satan besiegt. Die Versiegelung. Wir sind dann sicher im Turm. Und der Feind mag wütend drumherum. Aber wir sind sicher, denn das Dokument ist geschrieben und versiegelt. Ein letzter Gedanke. Schaut mit mir in Matthäus. Matthäus 7. Matthäus 7. Matthäus 7 ist das Ende von was? Von der Bergpredigt. Worum geht es in der Bergpredigt? Es geht um das Evangelium. Aber in der Bergpredigt werdet ihr sehen, es geht eigentlich um die Auslegung der 10 Gebote, oder? Wenn der Matthäus durchgeht, die Kapitel von Matthäus, werdet ihr sehen, Jesus kommt aus Ägypten heraus, er wird getauft, geht in die Wüste für 40 Tage und kommt an den Berg. Nicht wahr? Es ist nicht besonders chronologisch aufgeschrieben, aber Matthäus ordnet die Kapitel, damit wir uns erinnern an das Volk Ägypten, das Volk Israel, das aus Ägypten kommt, getauft wird im Meer, durch die Wüste geht und an einen Berg kommt. Und Jesus legt die 10 Gebote aus und am Ende sagt er in Vers 24, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Wann werden die Stürme blasen? Wann wird der Regen fallen? Wann werden die Wasserströme kommen? Jesus spricht von der Endzeit. Wisst ihr, dass die Bergpredigt, Jesu Predigt ist zur Vorbereitung auf die Endzeit? Denn er sagt, wer diese meine Worte hört, meine ich das, was ich vorher gesagt habe. Er sagt, die Bergpredigt ist die Predigt, die euch vorbereiten soll, dass wenn die Plagenzeit kommt, ihr vorher auf dem Felsen steht. Wer diese meine Worte hört. Vers 26, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Es gibt zwei berühmte Städte in der Bibel. Eine auf einem Felsen gebaut, eine im Sand gebaut. Kennt ihr die beiden Städte? Eine Stadt ist Jerusalem, nicht wahr? Hoch oben auf dem Felsen. Die andere Stadt ist Babylon. Wisst ihr, wo Babylon gebaut ist? Wüstensand. Am Ende der Zeit wird es zwei große Gruppierungen geben. Es wird das geistliche Jerusalem geben, den Berg Zion. Und wer steht auf dem Berg Zion? Die 144.000, die versiegelt worden sind mit dem Namen, mit dem Charakter Gottes, mit dem, was in seinem Wort steht. Und es wird Babylon geben. Und die Babylonier werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan, gepredigt, Kranke geheilt? Und Jesus wird zu ihnen sagen, Vers 23, ich kenne euch nicht, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen, Gesetzesübertreter, ihr Sünder. Das wird die Entscheidungslinie sein. Und dann sagt Jesus an jeden, der diese meine Worte hört und sie tut, denn meine Worte sind Leben und die Kraft, es zu tun. Vor einiger Zeit, im Vietnamkrieg, gab es einen Soldat, das ist eine wahre Geschichte, ein christlicher Soldat, christlich-amerikanischer Soldat, der ziemlich schmächtig war und nicht besonders muskulös. Und in seiner Kompanie, da gab es einige wirklich harte Jungs von den Hells Angels, ja, ihr kennt die so. Und sie haben ihn immer geneckt und gequält, weil er seine Bibel gelesen hat, dort im Dschungel. Und sie haben gesagt, was für ein Schwachsinn, und haben ihn geärgert und ihm das Leben im wahrsten Sinne zur Hölle gemacht. Eines Tages waren sie in der Schlacht, mitten im Urwald. Und ihr wisst, der Vietnamkrieg war erbarmungslos. Und die Vietnamesen haben geschossen mit ihren Maschinengewehren. Und einige von diesen Hells Angels sehen, wie dieser Christ neben ihnen getroffen wird und meterweise nach hinten fällt. Und wenn jemand meterweise nach hinten fällt, ist klar, er ist irgendwo hier im Bauchbereich getroffen worden und er ist tot. Ja. Sie haben weiter gekämpft und gekämpft. Nach einiger Zeit haben sich die Vietnamesen vertrieben. Und das ist eine wahre Geschichte. Und sie wollten dann sehen, was aus ihrem Kollegen geworden ist. Und als sie zu dem Platz kommen, merken sie, wie er aufsteht. Steht auf. Und wie die Geschichten so gehen, nicht wahr? Und es ist eine wahre Geschichte. Zieht er etwas aus seiner Brust. Was hat er wohl gezogen? Seine Bibel. Aber jetzt haltet euch fest. Er hat seine Bibel gezogen. Und es war deutlich geworden, Die Kugel muss irgendwo hier zwischen sein. Und sie wollten wissen, wo. Und sie haben die Kugel gesucht. Und wisst ihr, wo die Kugel stecken geblieben ist? In Psalm 91, Vers 7. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten. Wahre Geschichte. Psalm 91 ist der Psalm, der davon spricht, dass Menschen sicher sein können in der Plagenzeit. Und wenn 1000 zu deiner Rechten fallen, 10.000 deiner Linken, wenn alles um dich herum scheint, zu zerbrechen scheint. Hesekiel hat damals in Hesekiel 9 ausgerufen, bin ich der Einzige? Und wenn alle aus diesem Raum verloren gehen, aber du stehen bleibst, weil du das Wort Gottes an deinem Herzen getragen hast, weil es auf den Tafeln deines Herzens gewesen ist. Du kannst dich nicht auf deinen Ehepartner verlassen. Du kannst dich nicht auf deinen Prediger verlassen. Du kannst dich nicht auf die Traktate verlassen, die du im Internet liest. Du kannst dich nicht darauf verlassen. Es wird nicht reichen für die Versiegelung. Der einzige Prozess, der dich versiegelt, ist, dass du selbst die Bibel liest mit einem offenen Herzen, mit einem betenden Herzen und Christus darin suchst von der ersten bis zur letzten Seite. Es ist so einfach und so wichtig. Wer von euch möchte heute die Entscheidung fällen, weil er sagt, ich habe beim Hören gemerkt, in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten, habe ich an irgendeiner Stelle das vernachlässigt. Vielleicht lese ich zu wenig oder ich lese vielleicht viel, aber ich denke nicht drüber nach. Ich merke auf jeden Fall, dass der Heilige Geist noch nicht so zu meinem Herzen sprechen kann, dass ich wirklich in den letzten Wochen, Monaten Charakterveränderungen erlebt habe. Wer von euch möchte sagen heute, ich möchte wieder näher zu Jesus kommen. Und ich möchte ihm ganz folgen und ich möchte über sein Gesetz nachsinnen, Tag und Nacht. Amen. Gott segne euch. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr danken für dein Wort. Dein Wort hat so eine ungeheure Kraft. Dein Wort hat die Welten in die Existenz gerufen. Dein Wort hat diese wunderbaren Planeten erschaffen. Und dieselbe Kraft, die damals die Welt erschaffen hat, ist heute noch in deinem Wort zu finden. Es ist wahrlich ein lebendiges Wort. Und du hast versprochen, es wird nicht leer zurückkehren. Und so danken wir dir, dass unser Studium heute deines Wortes nicht umsonst gewesen ist. Dass es Frucht bringen wird. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der sich heute entschieden hat, neu zurückzukehren, neu sich vorzunehmen, noch viel mehr aus deinem Wort zu leben, aus jedem Wort zu leben, dass du ihn segnest, dass du beim Studium des Wortes ihm Erkenntnisse schenkst, dass er sich daran erinnert, an das, was er bereits einmal erkannt hat. Und dass durch die ständige geistliche Beschäftigung mit deinem Gedanken, mit deinen Worten, mit dem, wie du bist, mit deinem Charakter, wir Stück für Stück verändert werden. Dass das Gesetz Gottes in unser Herz geschrieben wird, sodass wir dann nur noch so denken, wie du gedacht hast. Dass die Schönheit deines Charakters in uns sichtbar wird. Dass die Frucht reift und du wiederkommen kannst. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass du uns bewahrst, dass du dieser sichere Turm bist. Wir sind hilflos alleine. Wir sind so angewiesen auf dich. 1000 werden fallen an unserer Seite, 10.000 auf der anderen. Aber wenn die Bibel, wenn das Wort Gottes, wenn du, Herr Jesus, als das wahre Wort, das wir durch die Bibel kennenlernen dürfen, in unserem Herzen bist, in unseren Gedanken, dann werden wir stehen bleiben. Wenn alle anderen sich in den Felsenklüften verstecken werden, dann werden wir sagen dürfen, seht, das ist der Gott, auf den wir gehofft haben. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir dich kennen dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns an das, was wir heute gesehen haben, morgen wieder erinnern wirst. Und die nächsten Tage und Wochen, bis du wiederkommst. Damit dein Charakter in unserem Herzen geschrieben wird und wir versiegelt werden können. Und du wiederkommen kannst. Amen.